Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Michael Kotsch zu Ihnen zum Thema Hoffnung in der Endzeit. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Lukas Kapitel 21, die Verse 5 bis 28, gelesen von Michael Zehnder. Weiter hören wir noch das Lied Herr aller Hoffnung, gesungen und gespielt vom Projektchor der Gemeinde Mitternachtsruf. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Lukas 21, die Verse 5 bis 28. Und als einige von dem Tempel sagten, dass es mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er: Diese Dinge, die ihr seht, Tage werden kommen, in denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Sie fragten ihn aber und sagten: Lehrer, wann wird denn dies sein? Und was ist das Zeichen, wann dies geschehen soll? Er aber sprach: Seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin's. Und die Zeit ist nahe gekommen. Geht ihnen nicht nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschrecket nicht, denn dies muss vorher geschehen. Aber das Ende ist nicht sogleich da. Dann sprach er zu ihnen: Es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Von diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Setzt es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden. Und sie werden einige von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Und nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die, die in seiner Mitte sind, daraus fortgehen. Und die, die auf dem Land sind, nicht dort hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn große Not wird auf der Erde sein und Zorn gegen dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeit der Nationen erfüllt sein werden. Und es wird ein Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht.
Bye.
Ich hatte schon häufig die Gelegenheit, nach Israel zu fahren. Vielleicht geht das dem ein oder anderen von Ihnen auch so. Sie waren schon einmal dort, haben sich die verschiedenen Orte angeschaut, an denen die biblischen Ereignisse stattgefunden haben. Höchstwahrscheinlich waren Sie dann auch schon in Jerusalem gewesen. Und der spektakulärste Überblick über das alte Jerusalem bietet sich ja zumeist vom Ölberg aus an. Wenn Sie dort oben auf dem Ölberg stehen, da sind gleich mehrere Terrassen vorbereitet für die vielen Besucher, dann haben Sie einen Blick direkt vor sich auf den Tempelberg, auf das Kidrontal, etwas links davon gesehen, auf den Zionsberg und auch auf die heutige Altstadt Israels, Jerusalems, die ja nicht genau dieselbe ist, wie zu der Zeit, als Jesus gelebt hat. Wenn Sie dann vor sich den Tempelberg sehen, dann fällt am stärksten dort der Felsendom auf mit seiner goldenen Kuppel. Der stand zur Zeit Jesu noch nicht da. Aber dieses ganze Plateau ist ungefähr das, was damals auch schon zur Zeit Jesu existierte. Fachleute sagen, dass da oben etwa 500.000 Menschen darauf Platz haben. Eine riesige Menge. Dass man manchmal dort sozusagen einen Freiluftgottesdienst abhielt. Weil ja auf dem Tempel zur Zeit Jesu, dem sogenannten Herodianischen Tempel, nur ein kleiner Stück war mit Dach versehen. Der größte Teil waren dann freie Vorhöfe, wo die Menschen unter offenem Himmel standen. Und in dem eigentlichen Heiligen und Allerheiligsten, ja da durften die normalen Besucher ja gar nicht herein. Der Blick zur damaligen Zeit vom Ölberg herunter, auch da, wo Jesus in die Stadt Jerusalem gekommen ist, muss wahrscheinlich noch prächtiger gewesen sein als das, was sich heute bietet. Und zwar, weil solche Gebäude, wie damals dort auf dem Tempelplatz standen, die hat man selten in der antiken Welt gesehen. Ein riesengroßer Tempel mit goldenen Zinnen oben, die besonders bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang leuchteten. Dann zahllose Priester und Leviten, die den Gottesdienst feierten. Tausende von Besuchern, die jeden Tag dahin strömten. Und das nicht nur fromme Juden, sondern sogar Heiden gingen dorthin, um dieses Bauwerk zu bewundern. Und in Lukas 21, da ist Jesus in diesem Tempel, in dem Stolz der Juden der damaligen Zeit.
Und wir lesen da ja, dass die Jünger staunten und Jesus all die schönen Steine zeigten und die prächtigen Gebäude zeigten in dem Hintergrund. Also das haben wir als Volk geschafft. Dieser Tempel war von seiner Grundfläche etwa doppelt so groß wie der von der Zeit Salomos. Das muss beeindruckend gewesen sein. Und umso mehr dann der Schock der Worte Jesu, des Hinweises, hier wird alles zerstört werden. Ich weiß nicht, wem das entsprechen würde. Vielleicht, wenn wir jetzt zusammen einen Ausflug nach Bern machen würden und dort das Bundeshaus betrachten, obwohl das natürlich kein Tempel ist und auch nicht ganz so prächtig wie der Tempel in Jerusalem. Aber wenn ich mich jetzt da vorstellen würde und würde sagen, es wird nicht viele Zeit vergehen und dann wird hier alles in Schutt und Asche sein, dann würden mich wahrscheinlich manche für einen Spinner halten. Wenn das allerdings hinterher passieren würde, ja, dann wäre ich plötzlich der große Prophet. Und genau das ist ja einer der ersten Punkte, die wir beachten müssen. Das, was Jesus hier sagt, ist ein Ausweis seiner Göttlichkeit, seiner Möglichkeit, in die Zukunft zu sehen und genau vorhersagen zu können, was die anderen Menschen eben nicht sehen können. Bibelkritische Theologen sagen dann selbstverständlich in ihrem Zweifel, ja, das ist Jesus erst später in den Mund gelegt worden. Also die Jünger haben das erst aufgeschrieben oder die frühe Gemeinde, als der Tempel schon sehr lange zerstört war. Und dann hat man so getan, als ob Jesus das vorhergesehen hätte. Solche zweifelhaften Propheten gibt es tatsächlich. Auch in der Gegenwart sind mir einige solcher Leute begegnet, die ihre Prophezeiungen einfach zurückdatieren, um dann besonders erfolgreich zu scheinen. Aber bei Jesus funktioniert das ja nicht. Warum? Weil wir wissen, dass das Lukas-Evangelium spätestens 64 nach Christus abgeschlossen war. Woher wissen wir das? Derselbe Autor, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, der Lukas, der Begleiter des Paulus, war ja auch der Verfasser der Apostelgeschichte. Und diese Apostelgeschichte hat er geschrieben, nachdem er das Lukas-Evangelium geschrieben hatte. Am Anfang schreibt er davon, lieber Theophilus, jetzt beschreibe ich dir auch noch weiter, was ist passiert, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war. Und wir alle wissen, die Apostelgeschichte endet mit der Gefangenschaft von Paulus in Rom, die noch nicht zu Ende ist. Noch wissen wir nicht, was nachher kommt. Das war der Wissensstand zu dem Zeitpunkt, als Lukas das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte abgefasst hat. Wir wissen aber aus der Kirchengeschichte, dass Paulus in der nerodianischen Verfolgung etwa 64 nach Christus gestorben ist. Also wie hätte Lukas dann 64 vorher denn dann wissen können, dass 6-7 Jahre später der Tempel in Jerusalem zerstört werden wird? Denn da hat er ja die Worte Jesu aufgeschrieben. Also spätestens da haben wir greifbar, dass das nicht erst später Jesus in den Mund gelegt worden ist, sondern dass Jesus das tatsächlich gesagt hat. Aber das, was kein Mensch wissen konnte, das konnte der Sohn Gottes wissen. Das hat er ja nicht erst um 64 nach Christus gesagt, sondern das hat er ja kurz vor seiner Hinrichtung gesagt. Denn Lukas 21 ist ja geschrieben, wenige Tage bevor Jesus festgenommen worden ist, verurteilt, hingerichtet und dann wieder auferstanden ist. Und da merken wir, dieser Bericht, dieser Hinweis darauf, was in der Zukunft passiert an dieser Stelle, ist für uns sehr, sehr wichtig, auch in unserem Vertrauen auf Jesus und in unserem Vertrauen auf das Wort Gottes, auf die Bibel. Da haben wir einen ganz deutlichen, nachweisbaren Hinweis darauf, dass Jesus die Zukunft kannte, dass er etwas sagen konnte, was kein Mensch in der Lage war zu sehen und zu wissen. Das Wort Gottes ist zuverlässig. Und wenn das zuverlässig war, was Jesus an dieser Stelle gesagt hat, dann müssen wir davon ausgehen, der Rest seiner Rede, die er dort im Tempel von Jerusalem vor 2000 Jahren gehalten hat, ist auch zuverlässig. Und das Bild, was uns Jesus von der weiteren Zukunft dort entwirft, ist ja alles andere als erstrebenswert und schön. Denn das, was er dort berichtet, ist, dass die Naturkräfte außer Rand und Band geraten. Es wird von Erdbeben berichtet, die stattfinden, und von Zeichen am Himmel berichtet, von Himmelskörpern, die auf die Erde fallen, von Kriegen und Seuchen, die stattfinden werden, und das in einer Intensität, wie sie vorher noch nie stattgefunden hat. Es gibt ja heute viele Menschen, die sehr optimistisch in die Zukunft schauen. Meistens trifft das so etwas jüngere Menschen, die jetzt noch nicht so lange zurückschauen, dann eher zu sagen, seht ihr, in was für einer tollen Zeit leben wir. Wir haben heute das Internet und wir haben bald das autonom fahrende Auto. Ja, und was weiß ich noch alles an technischen Dingen. Die Zukunft kann ja nur schön werden. Und tatsächlich, es gibt auch ein paar Dinge, über die wir uns heute freuen dürfen. Wo wir sagen können, ja, da ist es doch besser, heute zu leben, als vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren. Falls Sie heute Morgen mit dem Zug oder mit dem Auto hergekommen sind, vor 200 Jahren hätten Sie diesen Weg als Reicher mit dem Pferd, als Armer zu Fuß machen müssen. Da ist es doch durchaus angenehm, dass wir andere Fortbewegungsmittel haben. Auch unser Speiseplan ist heute viel reichhaltiger, als das vor 200 Jahren der Fall gewesen ist. Und wir freuen uns auch darüber. Wir freuen uns über gute medizinische Versorgung in den meisten Fällen, über gute Bildung, auch wenn wir mit dem Inhalt nicht immer ganz einig sind. Aber grundsätzlich ja schon selbstverständlich voraussetzen, dass heute jeder in der Schweiz lesen und schreiben kann, sich grundsätzlich auch in einigen anderen Disziplinen auskennt. Also da gibt es durchaus Dinge, über die wir dankbar sein können. Aber doch wäre es eine Illusion, davon auszugehen, dass wir jetzt auf der Spitze der Entwicklung sind, dass es immer besser werden wird und irgendwann sind wir hier auf der Erde im Reich der Glückseligen. Diese Idee, die hatten schon viele Leute aus der Vergangenheit. Also denken wir nur an die russische Oktoberrevolution. Da wurde den Russen auch versprochen, wenn ihr uns nur machen lasst, damals Lenin, später Stalin, dann werdet ihr innerhalb kürzester Zeit in einer wunderbaren Gesellschaft leben, in der alle genug haben und alle solidarisch aneinander denken. Ja, die Russen hatten vergeblich darauf gewartet, eine Generation, zwei Generationen und nach 70 Jahren, das klingt ja geradezu nach einer biblischen Zeitabschnitt, sagt Gott, jetzt ist das Experiment vorbei und die russische Oktoberrevolution bricht zusammen und der Sozialismus damit. Und das ist ja nur einer dieser vielen Versprechungen, die Menschen immer wieder gemacht worden sind. Wenn ihr uns nur an die Macht lasst, wir werden den Himmel auf Erden schaffen. Es gibt da und dort auch Christen, die haben das probiert oder probieren das immer wieder. Mit menschlichen Mitteln hier auf der Erde das Reich Gottes aufzubauen. Wenn wir aber in der Bibel lesen, ist das weder unser Auftrag, noch haben wir überhaupt die Möglichkeit dazu, sondern die Perspektive, die uns in der Bibel geboten wird, ist eher, es wird in der Zukunft schwieriger werden. Und gerade am Ende der Zeiten, bevor Jesus das zweite Mal auf die Erde kommt, wird es ganz schwierig werden. Und wer daraufhin die Nachrichten liest oder hört, der wird feststellen, dass wir zwischenzeitlich nicht nur wir als Christen diese Perspektive haben, sondern dass immer mehr Zukunftsforscher, Soziologen, Politiker und andere Leute sagen, uns werden schwere Zeiten bevorstehen. Manche haben es ja gar nicht für möglich gehalten, dass innerhalb Europas wieder einmal ein Krieg ausbrechen kann und das sogar noch im größeren Maße. Da werden wir in eine Realität katapultiert, die andere Weltteile ja schon längst kennen. Dann ist ja nicht so, dass seit dem Zweiten Weltkrieg auf der ganzen Welt der große Friede ausgebrochen wäre, sondern in vielen Ländern der Welt, da leiden Menschen. Und nicht nur in denen, wo wir das in der Zeitung lesen oder im Internet mitbekommen, sondern in zahllosen Ländern, wo wir uns lange daran gewöhnt haben, dass dort keine staatliche Ordnung mehr ist, wie zum Beispiel in Somalia. Da gibt es ja immer noch Bürgerkrieg seit Jahrzehnten. Im Libanon gibt es Bürgerkrieg seit Jahrzehnten, Auseinandersetzungen. Im Jemen gibt es seit langem Bürgerkrieg und Auseinandersetzungen. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, die wir nicht tagtäglich in den Nachrichten zu lesen bekommen, aber wo das Leiden der Menschen über Jahre hinweg vorhanden ist. Und häufig der Christen umso mehr. Und dann hören wir, dass uns Leute sagen, ja, in der Zukunft ist sogar sehr wahrscheinlich, dass sich irgendwelche schwerwiegenden Seuchen ausbreiten werden und wir kaum eine Möglichkeit haben werden, dem eine Grenze zu setzen. Manche prognostizieren einen größeren wirtschaftlichen Zusammenbruch, unter anderem deshalb, weil die Weltwirtschaft belastet wird, weil den Industriestaaten West- Westeuropas die Arbeiter ausgehen, weil sie ihre eigenen Kinder getötet haben und deshalb keine Kinder mehr da sind, die verantwortungsvoll diese Position einnehmen können. Wir merken, wenn wir uns umschauen, immer mehr zerrieseln die Werte und moralischen Maßstäbe der Menschen. Wir merken, Menschen haben plötzlich gar kein Problem mehr damit, zu lügen oder zu betrügen oder sich irgendwo in den Mittelpunkt zu spielen, weil das wird in der Gesellschaft plötzlich beworben. So ähnlich wie Paulus das seinem Mitarbeiter Timotheus sagt, dass am Ende der Zeiten die Menschen in erster Linie sich selbst lieben werden und gar nicht mehr bereit sind, sich auf Gott auszurichten. Da erwähnt Paulus sogar, dass sie dann den Schein der Frömmigkeit haben, aber die Kraft Gottes verleugnen sie. Das merken wir gerade bei den Menschen, die stark spirituell sind, wie wir das heute nennen, die sich esoterisch ausrichten. Da ist die Sehnsucht nach mehr. Das sind Menschen, die merken, dass das nur Materialistische nicht erfüllend ist und suchen nun nach irgendeiner Orientierung über dem Materiellen hinaus. Aber sie werden betrogen, weil sie dort nicht zu Gott geleitet werden, dem Schöpfer und Erhalter der Welt, sondern an irgendwelche ominösen Kräfte und Energien verwiesen werden, wo sie meistens in Abhängigkeit geraten und dann Gott so nicht finden werden. Da merken wir, auch das erfüllt sich eigentlich in unserer Zeit. Und wenn wir an Erdbeben oder Naturkatastrophen denken, ja, dann haben wir vielleicht schon vergessen, dass vor noch nicht allzu langer Zeit war in der Türkei und in Syrien ein schweres Erdbeben. Wenn ich die Zahlen noch recht in Erinnerung habe, die uns damals täglich vor Augen geführt worden sind, dann waren das 40.000 bis 50.000 Tote. Und darüber hinaus noch viele 10.000 Verletzte, ganze Städte waren zerstört worden. Bis heute ist das in vielen Teilen der Osttürkei noch so, dass da die zerstörten Häuser zu sehen sind und dass die Menschen trauern um ihre Familienangehörigen. Häufig sind ja unsere Meldungen in den Nachrichten so ausgelegt, dass wir, wenn die aktuellen neuen kommen, wir die alten von gestern oder vorgestern oder vom letzten Monat schon schnell wieder vergessen haben. Und dabei auch gar nicht mehr daran denken, mit welchem Leid Menschen konfrontiert werden in unserer ganzen Umgebung. Und ich glaube, es ist gut, das vor Augen zu haben. Nicht, weil wir uns künstlich pessimistisch ausrichten wollen. Nicht, weil Christen sich dadurch auszeichnen, dass sie Schwarzseher sind, sondern weil sie sich nicht einfach vor der Realität wegducken, weil sie nicht einfach alles schönreden, sondern weil sie auch wahrnehmen, was Negatives passiert. Das, was Gott uns positiv schenkt, sollten wir nicht aus dem Blick verlieren. Aber darüber nicht einfach, manche Menschen kenne ich, auch manche Christen, die, weil sie so genervt sind durch die ständigen Negativmeldungen, die sie herunterziehen, dass sie deshalb die schon gar nicht mehr anhören wollen. Nachrichten ausstellen, Zeitung weglegen, nur um sich nicht von all diesen Negativmeldungen beeinflussen zu lassen. Und das ist ja verständlich, denn das macht nicht unbedingt gute Stimmung. Das gibt nicht unbedingt Kraft, um die Herausforderungen jedes neuen Tages anzugehen. Aber es kann schnell dazu führen, dass wir unrealistisch werden. Wir sollen ja realistisch sein. Deshalb weist uns ja Jesus in dieser Rede vor 2000 Jahren schon darauf hin, was uns bevorstehen wird. Er gibt keine genaue Zeitangabe. Das wird uns auffallen. Wir lesen denn nicht genau, dass diese Zeit hundertprozentig identisch ist mit der siebenjährigen Trübsalzeit. Das könnte sein. Aber es könnte auch sein, dass es schon vorher anfängt, dass sich das nur steigert und ganz am Ende diese siebenjährige Trübsalzeit kommt. Auf jeden Fall merken wir, in dieser letzten Phase der Weltgeschichte werden sich viele Dinge zuspitzen. Da geht es nicht nur um Kriege, da geht es auch nicht nur um Zeichen am Himmel, da geht es auch nicht nur um Naturkatastrophen wie Seuchen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, die uns ja von vielen Zukunftsforschern prognostiziert werden, sondern da geht es unter anderem auch um geistliche Verführung. Also da warnt ja Jesus an dieser Stelle, dass in der letzten Zeit zahlreiche Personen auftreten werden und sagen, hier ist Christus. Und dann sagt Jesus, folgt ihnen nicht. Also das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir nicht nur darauf achten, was sich politisch tut, wirtschaftlich tut, in der Natur tut, sondern wir sollten auch darauf achten, was tut sich denn in diesem Glaubensbereich. Und zwar, weil wir davon ja als Christen besonders betroffen sind. Da gibt es scheinbar Menschen oder sogar Bewegungen, deren Ziel ist es, gläubige Christen aus der Gemeinde herauszuziehen, auf einen Irrweg zu führen, dass sie irgendwelchen Gurus, Meistern, Propheten, Heilern nachlaufen, die scheinbar sogar Wunder tun können und sich dadurch auszeichnen wollen, aber von denen Jesus am Ende sagen wird, ich kenne euch nicht. Und deshalb mussten wir immer wieder darauf achten, nicht nur, weil jemand die Bibel zitiert oder weil jemand scheinbar übernatürliche Kräfte hat, muss er von Jesus autorisiert sein. Jesus verweist uns am Ende der Zeiten nicht auf eine große Erweckung, die stattfinden wird, sondern auf eine große Verführung, auch unter Christen, die stattfinden wird. Das bedeutet umso mehr, uns immer wieder festzuhalten an dem, was Jesus uns sicher gesagt hat und nicht verführen zu lassen von schönen Worten, die gut klingen, aber die sich am Ende nicht erfüllen, weil nicht Gottes Autorität dahinter steht, sondern nur menschliche Autorität. Jesus ist zuverlässig. Er hat das an dieser Stelle bewiesen, unter anderem durch seine exakte Vorhersage des Untergangs Jerusalems und des Untergangs des Tempels. Er hat sich auch im persönlichen Leben von vielen Menschen, die hier heute Morgen sind, erwiesen, dass er eingegriffen hat, Schuld vergeben hat, das Denken und Leben verändert hat, neue Orientierung gegeben hat. Jesus ist zuverlässig und er sagt uns, am Ende der Zeiten wird religiöse Verführung stattfinden. Er redet auch von Verfolgung, die kommen wird. Er sagt ja, man wird euch, also er spricht ja hier an der Stelle zu seinen Jüngern, also gehe ich davon aus, er spricht hier zu den Christen, denn da steht ja auch, um seines Namens willen werden sie euch dann vor die Richter führen. Und da lesen wir von Christenverfolgung. Und auch wenn wir in Europa verhältnismäßig sicher leben, sollten wir nicht vergessen, dass ein großer Teil der Christen weltweit schon heute unter Verfolgung leidet. Und das sind ja nicht nur die, die umgebracht werden, sondern das sind manchmal diejenigen, die unter politischen Schwierigkeiten zu leiden haben. Vor ein paar Jahren war ich in Indien, habe da in einigen Gemeinden gesprochen, auch in mehreren Bibelschulen. Und unter anderem kam dann ein Pastor zu mir und sagte, da sei gerade ein Skandal aufgeflogen, weil ein Christ, der in der öffentlichen Behörde arbeitet, hat dort bei vielen Christen im Pass eingetragen, sie seien Hindus. Jetzt würden wir natürlich sagen, ja, wieso denn das? Naja, in Indien hängt das damit zusammen, wenn du Hindu bist, bekommen deine Kinder, sofern du wenig Geld hast, ein Stipendium für die Universität. Steht in deinem Pass, du bist Christ, bekommst du keines. Und hier waren dann manche Christen geneigt, ach, das merkt doch keiner. Dann schreiben wir unseren Pass nach außen, bekennen wir uns zu Jesus, aber im Pass steht, wir sind Hindus. Und dann bekommen unsere Kinder ein Stipendium, weil sie sonst möglicherweise nicht studieren können, weil uns das Geld fehlt. Auch das ist eine Form von Verfolgung. Verfolgung ist nicht immer gleich, dass Christen totgeschlagen werden, sondern Verfolgung fängt schon da an, wo Christen öffentlich diskriminiert werden, eingeschränkt werden, benachteiligt werden, bedroht werden. Und das haben wir in zahlreichen Ländern dieser Welt. Und ich will mich ja nicht als Prophet betätigen, aber ich meine, dass wir auch in Europa zunehmend in eine Stimmung kommen, in der Christen kritisch betrachtet werden. Noch vor 30, 40 Jahren war es anerkannt, wenn jemand sagt, ich gehe zur Kirche, ich bin Christ. Wenn jemand gesagt hat, ich bin Pfarrer, das war angesehen in der Gesellschaft. Nach statistischen Erhebungen, also nicht nach meiner Meinung, sondern nach statistischen Umfragen in verschiedenen Ländern Europas, hat das Renommee des Pfarrerberufes radikal abgenommen. Deshalb gibt es auch an den Universitäten kaum noch junge Leute, die Theologie studieren wollen. Manchmal würde ich Ihnen das hier nicht einmal empfehlen, weil das, was Sie da geboten bekommen, ist ja in allererster Linie bibelkritische Theologie. Aber selbst an denen sind immer weniger junge Leute interessiert. Die Kirchen in Europa sind dabei, ihre Gebäude zu verkaufen, sich darauf einzustellen, dass ihnen noch die letzten Mitglieder abhanden kommen. Und da merken wir, wenn wir mit Menschen sprechen, das ist nicht immer positiv angesehen, wenn du dich bekennst und sagst, ich gehöre zu Jesus Christus. Oder wenn du sagst, ich vertraue den Aussagen der Bibel. Manchmal wirst du dann einem Lächeln begegnen, was nicht nett gemeint ist, sondern eher mitleidig oder spöttisch. Manche Kollegen oder Nachbarn werden dir sogar vorwerfen, du bist doch etwas engstirnig, hab doch einen breiteren Blickwinkel. Und dann siehst du in dieser Welt, alles ist möglich. Der eine kommt zu Gott durch den Hinduismus, der andere durch den Islam, der andere durch die Esoterik und vielleicht auch jemand mal über den christlichen Glauben. Selbst der Papst hat ja vor kurzem direkt daran angeknüpft. Ich weiß nicht, ob das einige mitbekommen haben. Der Papst war gerade vor wenigen Wochen in Asien, hatte unter anderem Singapur besucht und da hat er öffentlich auf einem katholischen College gesagt, dass alle Religionen zu Gott führen. Das hat dann etwas Aufsehen erregt, selbst in katholischem Umfeld. Einige Bischöfe haben sich gleich zu Wort gemeldet und gesagt, dass das nun nicht katholisch sei. Aber immerhin, wenn der Papst nicht Katholik ist, ja wer dann? Allerdings würde ich auch zur Vorsicht mahnen. Ich glaube, dass das bei dem Papst mehr eine strategische Werbeoffensive war. Denn wenn man genau hinschaut, dann wird er wahrscheinlich so argumentieren, alle Religionen zeigen, dass es einen Gott gibt nach Römer 1, aber die Fülle des Heils, die ist natürlich nur der katholischen Kirche. Denn so war die Linie der katholischen Päpste der Vergangenheit. Noch Benedikt XVI. Hatte das ja genauso gesagt. Hatte das in seinen Vorlesungen, auch in seiner Denkschrift Dominus Jesus so geäußert, indem er gesagt hat, ja, alle Religionen irgendwie zeigen den Menschen, es gibt einen Gott. Aber die wirkliche Fülle der Vergebung und des Heils gibt es nur der katholischen Kirche. Aber immerhin, dass ein Papst so etwas in der Öffentlichkeit sagt, alle Religionen führen zu Gott, zeigt doch, dass er da diesem öffentlichen Meinungsdruck auch nicht widerstehen kann, dass er den Menschen gerne das sagen will, was sie ja gerne hören wollen. Nämlich dieses, es gibt nicht nur einen Namen, der den Menschen gegeben ist unter dem Himmel, unter dem sie selig werden sollen, der Name Jesus Christus, sondern es gibt da verschiedene Wege und jeder hat individuell seinen eigenen. Und es kann es so sein, dass wenn wir Menschen heute begegnen, dass sie uns gerade das vorwerfen und sagen, du bist so intolerant, du bist so ignorant. Und da merken wir, da entwickelt sich etwas, was dahin kommen könnte, was Jesus an dieser Stelle vorhersagt. Man wird euch als Christen vor staatliche Instanzen zitieren und da müsst ihr Rechenschaft abgeben für euren Glauben. Ihr werdet nicht einfach nur still und ruhig eurem Glauben nachgehen können, sondern man wird euch angreifen und anklagen. So wie das heute schon Christen in vielen Ländern erleben, wird es in der Zukunft eben auch möglicherweise bei uns sein. Und Anfänge davon, glaube ich, können wir schon in der Gegenwart spüren. Und wenn wir all das lesen, was da Jesus vorhersagt, der Tempel wird zerstört, schon geschehen. Es wird Erdbeben geben in großer Zahl. Wir merken das und lesen das in der Zeitung, auch in dieser Region der Welt glücklicherweise Erdbeben selten. Es gibt Überschwemmungen, andere ökologische Katastrophen, es gibt Kriege, die wir mitbekommen und manchmal von den Auswirkungen betroffen sind. Wir merken eine weltanschauliche Veränderung und eine Wendung gegen den christlichen Glauben in der Gesellschaft und merken, die Prophezeiungen Jesu erfüllen sich in unserer Zeit. Sowohl in dem, was wir erleben, als auch in den Abläufen, die wir im Nahen Osten, besonders in Israel, beobachten können. Dann finde ich es aber an diesem Text ganz besonders herausfordernd, dass Jesus da nicht stehen bleibt. An drei Stellen in diesem Text geht Jesus über diese Prognose hinaus. Und die erste Stelle ist gerade zu Anfang des Textes, wenn Sie sich das nochmal vor Augen führen. Da sagt Jesus, ja, wenn das alles passiert, dann erschreckt nicht. Also Jesus weiß, wenn wir all das sehen, dann ist die normale Reaktion eines Menschen zu erschrecken. Oh, fürchterlich. Was wird da noch alles kommen? Werden wir da bestehen können? Werden wir entweder verführt oder leiden wir selbst unter Krieg oder unter Hungersnot oder unter Seuchen? Schreckensmeldungen, und damit arbeiten Medien ja auch, schockieren, fordern heraus. Manche sind auch fasziniert dadurch. Und hier ist die Anweisung Jesu, macht euch keine Illusion, das wird kommen, bevor ich wiederkommen werde. Aber eure Reaktion sollte nicht sein, dass ihr erschreckt. Und das ist ja eine wichtige Herausforderung, auch für Christen. Weil ich kenne manche Christen, die sich intensiv mit den Ereignissen der Endzeit, auch der Gegenwart auseinandersetzen und dann am Ende zu einem Erschrecken kommen. Dass sie eben erschrecken und nur noch Angst haben. Ich kenne Christen, die sich fast in ihrer Wohnung verbarrikadieren, um nur den Antichristen nicht hineinzulassen. Wobei wir werden merken, der wird auch da reinkommen. Das wird ja nicht klappen. Denn wenn der Antichrist, wie die Bibel uns das sagt, weltweit regiert oder schon dessen Vorläufer, also wir müssen ja gar nicht den Antichristen nehmen, wir lesen ja in der Bibel, dass da schon Vorläufer sind, die das alles vorbereiten, dann werden wir dem nicht entfliehen können. Das ist ja so ähnlich wie manche Christen heute, die in Ländern leben, in denen sie verfolgt werden, können auch nur ganz bedingt sich verstecken. Irgendwann kommt das ja heraus. Und hier sagt Jesus, wenn ihr das alles hört, dann kann es so sein, dass das negative Auswirkungen hat, dass vielleicht der Teufel das sogar als Mechanismus benutzen kann, um euch jeden Mut und jede Freude zu nehmen. Und deshalb sagt Jesus, dann erschreckt nicht. Und das ist hier etwas Wichtiges, was wir mitnehmen sollen. Wir sollen aufmerksam sein, was die Zeichen der Zeit angeht, aber es soll uns nicht dazu führen, dass wir nur noch pessimistisch sind. Dass wir nur noch sagen, es geht ja alles den Bach ab und am besten wir ziehen uns zurück, sondern dass wir Mut haben. Weil wir sind ja auch nicht allein in dieser Situation. Jesus hat doch versprochen, dass er die Gemeinde nicht verlassen wird, dass selbst die Pforten der Hölle sie nicht überwinden werden können, weil er an unserer Seite steht und uns beisteht. Auch wenn all diese Dinge passieren, dann ist ja klar, auch Jesus wird uns ja nicht generell vor Leiden bewahren. Manche Christen würden das gerne hören. Wenn du gläubig bist, du kannst nicht krank werden. Arbeitslos auch nicht. Und alt auch nicht und sterben wirst du auch nicht. Es gibt Gemeinden, die verkündigen ja sogar so etwas. Wenn du nur genügend glaubst, passiert das. Vor noch nicht allzu langer Zeit sprach ich mit jemandem aus einer Gemeinde. Da kam eine Predigerin aus den USA und die hatte dann verkündigt, wenn ihr das DNA-Gebet lernt, dann wird auch eure DNA, eure Erbinformation von der Erbsünde gereinigt und ihr werdet nicht mehr krank werden und sterben. Das ist natürlich vollkommene Irrlehre. Aber in dieser Gemeinde, die Leute waren begeistert. Denn wer würde nicht gerne der Krankheit eine Grenze setzen oder dem Tod? Aber das wird eben nicht passieren. Wir als Christen werden leider auch davon betroffen. Und dann kommt Jesu Botschaft und erschreckt nicht. Und auch wenn du jetzt noch nicht in dieser ultimativen Verfolgung bist, vielleicht leidest du an irgendetwas. Vielleicht bist du niedergedrückt aufgrund der Nachrichten in den Medien oder der Ereignisse im eigenen Leben. Vielleicht hast du die Freude verloren, an mit Jesus durchs Leben zu gehen, deinen Platz einzunehmen. Und dann sind die Worte Jesu, erschreck nicht. Sondern nimm das realistisch wahr, aber erschreck nicht. Lass dich davon nicht lähmen, lass dich davon nicht runterziehen. Sondern eigentlich ist doch das, was dann passiert, sogar ein Hinweis darauf, dass das Wort Gottes zuverlässig ist. Dass auch die anderen Aussagen Gottes zuverlässig sind, die über das hinausgehen, was er an Leiden ankündigt. Der zweite wichtige Hinweis in diesem Text, der ist direkt im Zusammenhang mit der Ankündigung, dass man diejenigen, die Jesus nachfolgen werden, zur Verantwortung zieht. Da steht, ihr werdet, einige von euch werden vor Gerichte zitiert werden. Ihr werdet euch verantworten müssen über Jesus, über euren Glauben. Und manche werden sogar dann getötet werden, steht da, werden zum Tode verurteilt. Und wenn ich so etwas höre, dann finde ich das ja erschreckend. Wahrscheinlich die meisten anderen heute Morgen auch. Und ich möchte mir nicht wünschen, so etwas zu erleben. Vor mir stand noch nie jemand mit einem Gewehr, um mich erschießen zu wollen, wenn ich Christ bin. Und noch niemand vor Gericht hat mir gedroht, mich umzubringen oder für ewig ins Gefängnis zu sperren, weil ich zu Jesus Christus gehöre. So leichte Anfeindungen gab es immer wieder. Die letzte war erst vor ein paar Wochen, wo dann ein Beitrag aus dem Internet gestrichen worden ist von YouTube wegen Hassrede. Wobei ich habe mehrere Leute gefragt. Keiner, den ich gefragt habe, konnte Hassrede erkennen. Es war einfach ein deutliches Bekenntnis zu Jesus. Das wurde aber durchaus auch von solchen Instanzen dann als Hassrede interpretiert. Also das kann schon passieren. Es gab auch schon Leute, die mir Gewalt angedroht haben per E-Mail. Glücklicherweise nur per E-Mail. Nicht wirklich, dass sie vor meiner Tür standen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie so etwas ist. Ich fühle mich auch gar nicht stark genug da, widerstehen zu können und mutig aufzutreten, wenn es da um Leben und Tod geht. Aber glücklicherweise, auch wenn du dich schwach fühlst, angesichts den ganzen Verführungen in der Welt oder angesichts der Angriffe, denen Christen häufig ausgesetzt sind, dann ist hier das Versprechen, wo Jesus sagt, macht euch nicht viele Gedanken darüber, was ihr sagen müsst, sondern ich werde euch die Worte eingeben. Ich werde euch durch den Heiligen Geist führen, was ihr sagen sollt. Das ist doch wunderbar. Wir müssen irgendwelche schweren Ereignisse in unserem Leben, wir müssen auch den Druck von gesellschaftlichen Meinungsgruppen nicht selbst bewältigen. Wir müssen nicht die große Werbestrategie erfinden, vorher schon auswendig lernen, Schulungen besuchen, wie wir dann in solch einer Situation richtig reagieren. Weil, hier ist Jesus ganz realistisch, aus eigener menschlicher Kraft wird das so gut wie keiner von uns schaffen. Wir würden wahrscheinlich alle, wie der Petrus, im Hof des Hohepriesters dann plötzlich anfangen zu stammeln oder zu leugnen. weil wir Angst um unser Leben haben, Angst um Schläge und Verachtung haben. Aber deshalb sagt ja Jesus, vertraut auf mich. Also gerade wenn es enger wird, gerade wenn es Angriffe gibt, dass wir uns da nicht verkrampfen, dass wir da nicht verbittern, dass wir uns nicht nur einfach zurückziehen und nur noch schweigen, sondern umso mehr darauf vertrauen, Herr Jesus, du hast uns versprochen, wenn wir in solchen Situationen sind, dass du uns die richtigen Worte eingeben wirst. Und dann werden wir das auch erleben können, dass wir plötzlich merken, uns fallen die richtigen Aussagen ein, die wohl sowohl sachgerecht sind, als auch freundlich sind, aber auch klar sind und bibelorientiert sind. Und damit treffen wir Menschen ins Herz. Eigentlich nicht wir tun das, sondern Jesus tut das, der uns diese Worte eingibt. Und wir sind dann ja nur sein Werkzeug, der das weitergibt, was er den Menschen gerne sagen will. Und das ist doch wieder eine ganz neue und andere und mutmachende Perspektive, auch für eine Zeit, in der es enger wird. Auch für eine Zeit, in der wir mit mancherlei Schwierigkeiten konfrontiert werden. Diese Perspektive, wir stehen da nicht alleine und nicht nur Jesus gibt uns irgendwelchen Trost, sondern er will uns befähigen, dass wir in der richtigen Art und Weise uns zu ihm stellen können, dass wir freudig sagen können, ich bin ein Nachfolger Jesu, ich will ihm folgen, ich vertraue dem, was er gesagt hat. Und Jesus hat versprochen, dass er das benutzen will, dass er uns die richtigen Worte eingeben will. Und ich glaube, in dieser Perspektive sollten wir auch in unserem Alltagsleben auftreten. Also nicht schweigen, sondern reden, aber vorher auch darum beten, dass Jesus uns die richtigen Worte gibt und darauf vertrauen, dass er das tut. Er hat das doch versprochen, unter anderem hier in Lukas 21. Und so ähnlich wie er vorhergesagt hat, dass der Tempel untergeht, so ähnlich hat er hier gesagt, wenn ihr dort vor Richter geführt werdet und ihr müsst Verantwortung ablegen, ihr seid nicht alleine, sondern ich bin an eurer Seite und ich werde euch die richtigen Worte geben. Natürlich ist es gut, sich vorher auch Gedanken zu machen. Klar, Erfahrung bringt auch etwas. Aber am Ende gehen wir doch davon aus, hier geht es nicht nur um eine menschliche Auseinandersetzung, sondern hier geht es ja auch um eine geistliche Auseinandersetzung. Und da sind wir angewiesen auf Jesus, der uns leitet, in den Gedanken, in den Worten, in den Gefühlen. Und das ist doch schön, dass wir hier Hoffnung haben können, auch wenn es enger wird. Dass wir nicht nur darauf schauen, das sind bestimmte öffentliche Äußerungen, gesellschaftliche Strömungen, die Christen kritisch sind, sondern dass wir sehen, gerade in dieser Situation will uns Jesus beistehen. Und das bedeutet doch auch, wir haben eben jetzt noch eine Chance. Denn umso dunkler das Umfeld ist, umso heller leuchtet das Licht. Ist ja klar. Jesus sagt doch in der Bergpredigt, wir sollen ein Licht sein vor den Menschen, wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Wann siehst du ein Licht am intensivsten? Also du kannst mal eine Kerze anzünden, dann gehst du bei Sonnenschein nach draußen. Was siehst du? Nichts von der Kerze, also wenig. Aber wenn du in einem ganz dunklen Raum bist, also vielleicht erinnern sich auch einige, die schon in Jerusalem waren, Yad Vashem. Da gibt es solch ein Denkmal der gestorbenen Kinder. Und ich meine, das sei nur eine Kerze oder ganz wenig in einem Raum mit lauter Spiegel. Und plötzlich denkst du, überall sind da lauter Kerzen, weil die eine Kerze gibt schon richtig viel Licht, obwohl ein großer Raum da ist. Und das ist das Bild, was Jesus benutzt. Wir sollen in der Welt Licht sein. Und davon können wir froh sein, wenn die Welt nicht mehr heuchlerisch christlich ist, sondern offen unchristlich ist, dann wird man, wenn wir Jesus nachfolgen, unser Licht nicht nur in Worten, sondern auch in Taten umso deutlicher leuchten sehen. Und dann werden Menschen, die auf der Suche nach Orientierung sind, weil uns Gott die richtigen Worte eingibt, aufmerksam auf ihn und offen für ihn. Und dann können wir das nutzen. Und wir werden erleben, dass Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, dadurch angesprochen werden und Orientierung bei ihm finden. Also die letzte Zeit ist nicht nur eine Zeit des Sich-Versteckens und Abwartens, sondern eines zu Jesus stehen und auf ihn hinweisen in der Gewissheit, dass er uns Gelegenheiten dazu gibt und dass er unsere Worte führen wird. Das ist doch eine ganz tolle Sache. Der schönste Vers dieses ganzen Abschnittes aus meiner Sicht kommt ganz am Ende, Vers 28. Da steht dann nämlich, wenn ihr all das geschehen seht, wir haben ja schon vorher gesagt, dann erschreckt nicht, dann denkt daran, ich werde euch die richtigen Worte eingeben. Und hier am Ende steht dann erhebt eure Häupter. Was damit gemeint? Ja, du sollst jetzt, wenn all das Negative in deinem Leben passiert und in der Gesellschaft passiert, dann sollst du nicht nur nach unten schauen, traurig, alles ist so schlimm, es wird immer schlimmer, sondern normalerweise die Haupt erheben, das tut man, wenn man fröhlich ist. wenn man optimistisch in die Zukunft schaut. Und das kommt hier am Ende dieses Abschnittes. Wenn all das geschieht, dann erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Denn worauf warten Christen, wenn sie auf die Endzeit schauen? Ich hoffe, sie warten nicht auf die Trübsal. Ich hoffe, sie erwarten auch nicht auf den Antichristen oder den Propheten oder was weiß ich noch. Sondern ich hoffe doch, dass alle Christen, die auf die Endzeit schauen, genau auf das warten, was hier steht, nämlich auf die Wiederkunft Jesu. Denn wir wissen ja auch, diese Endzeitzeit, wenn wir diese 7 Jahre nehmen oder auch noch ein paar Jahre vorher dazu, ja, das ist eine relativ kurze Zeit gegenüber dem Friedensreich, was Jesus dann aufrichten wird. Was sind 7 Jahre gegen 1000 Jahre Friedensreich, was Jesus nach der Offenbarung aufrichten wird? Gar nichts. Das wäre ja ungefähr so, als wenn derjenige, der Medizin studiert, jetzt ständig nur auf die schweren Prüfungen am Ende des Medizinstudiums schaut und sagt, oh, die Prüfungen sind so schwer und ich schaffe das alles nicht. Ja, dann verliest er darüber hinaus, der macht doch die Medizinprüfungen, damit er hinterher als Arzt arbeiten kann. Und hoffentlich nicht nur gut verdient, sondern eben auch Menschen hilft. Das eigentliche Ziel des Medizinstudiums ist ja nicht, dass ich die Prüfung bestehe. Das eigentliche Ziel des Medizinstudiums ist, dass ich hinterher als Arzt arbeiten kann, vielleicht über Jahrzehnte hinweg anderen Menschen helfen kann. Und die Perspektive für uns als Christen im Blick auf die Endzeit ist, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen, uns innerlich darauf einstellen, uns von Jesus noch gebrauchen lassen, aber dass wir dann genau das machen, was Jesus hier auffordert. Nämlich, erhebt eure Häupter. Die Leute sollen sehen, wenn sie alle ihre Häupter neigen, wenn sie alle depressiv sind, wenn sie alle nur noch schwarz sehen in der Zukunft, dass wir wissen, das ist nur eine kurze Ouvertüre. Das ist nur die Einleitung für das, was dann kommt. Denn danach kommt das Reich, was Jesus aufrichten wird, wenn er von Jerusalem aus die Welt regieren wird, wenn er etwas Positives schafft, wenn er den Teufel binden wird, wenn wir dann plötzlich keine Kriegsministerien mehr brauchen und keine Panzerproduktion mehr und keine Kriegsministerien, weil es das nicht mehr gibt im Friedensreich Jesu. Und deshalb, wenn wir sehen, was alles Negatives passiert, wir sollen nicht den Kopf wegducken, wir sollen nicht so tun, als ob es das nicht gäbe, sondern realistisch sehen, ja, das passiert. Und ja, die Bibel hat recht, indem sie all das schon ankündigt. Aber wir bleiben an der Stelle nicht stehen, sondern wir sehen, das ist nur das Vorspiel für das Eigentliche, was kommt. Das Eigentliche, was kommt, ist die gloriose Wiederkunft Jesu, wenn er auf den Wolken des Himmels kommt, wenn die Engel posaunen, wenn er wiederkommt und alle Menschen erkennen werden, dass er der Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist. Und darauf freuen wir uns doch. So endet dann doch auch die Offenbarung, in der er sagt, Maranatha, Herr Jesus, komm bald. Das jetzt also nicht, lass es bloß noch lange warten, bitte nicht zu meiner Zeit, weil ich habe auf Verfolgung und Leiden keine Lust. Sondern da steht Maranatha, komm bald. Oder im Vaterunser sagt Jesus ja, bete, dein Reich komme. Und das ist ja nicht nur irgendwie spirituell gemeint, sondern damit meinen wir ja, wirklich wäre es das Beste, wenn Jesus schon heute regieren würde. Aber bevor er seine Regierung antreten wird, da lesen wir, wird eben dieses Leiden kommen. Aber das Leiden, das ist nicht der Endpunkt, das ist nur der Doppelpunkt. Und nach dem geht es weiter. Und dann kommt das Eigentliche. Deshalb wünsche ich Ihnen alles das, wenn Sie heute in den Tag hineingehen, wenn Sie in die kommende Woche hineingehen, dass Sie diesen Blick haben können, erhebt eure Häupter. Wir sehen, was es für Schwierigkeiten gibt. Wir machen uns nichts vor. Wir lügen uns nichts in die Tasche. Aber es führt nicht dazu, dass wir nur deprimiert sind, sondern es führt dazu, dass wir sagen können, Maranatha, Herr Jesus, komm bald. Denn das ist das, worauf wir warten. Und das ist das, was wir brauchen und auch was die Welt braucht, in der wir leben. Und das finde ich doch schön, dass in dieser Endzeitrede Jesu, in dem, wo er einen klaren Blick da rein eröffnet, was uns in der Zukunft bevorsteht oder was wir schon in der Gegenwart erleben, dass da dann gleich dreimal dieser positive Grundton zu finden ist. Dieses erschreckt nicht, lass dich davon nicht niederdrücken. Dann das zweite, vertraue darauf, wenn du in Schwierigkeiten kommst, im persönlichen Bereich oder öffentlich angeklagt wirst. Ich bin doch bei dir. Ich werde die richtigen Worte geben. Such du diesen engen Kontakt zu mir, dann werde ich dich in deinen Worten führen und andere Menschen werden angesprochen und vielleicht noch den Weg zu Jesus finden in der letzten Zeit. Dass wir am Ende diesen Hinweis haben, wenn das alles passiert, dann schließt euch nicht ein und blast nicht Trübsal, sondern erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Und das ist doch etwas, worauf wir bauen können. Und das ist ja diese Perspektive, die wir brauchen, weil wir wissen als Christen, wir werden uns das Himmelreich Gottes nicht selbst bauen und auch nicht auf der Erde bauen. Dafür sind wir auf unseren himmlischen Herrn angewiesen. Und der hat sich selbst mehrfach bewiesen in seiner Glaubwürdigkeit, in seiner Zuverlässigkeit. Und dem sollten wir vertrauen im Alltag. und realistisch sehen, was passiert, aber darüber die Hoffnung, das Vertrauen und die Freude nicht verlieren, sondern daran festhalten. Und das ehrt Gott und das wird manche Menschen in unserer Umgebung zum Nachdenken bringen, dass sie auch Hoffnung schöpfen, dass sie auch in den Schwierigkeiten ihres Alltags sehen, da gibt es eine größere, höhere, vertrauenswürdige Instanz, der es sich lohnt, zu ihr zu kommen, sich ihr anzuvertrauen. Das wünsche ich auch jedem, der heute hier am Gottesdienst mit dabei ist oder online sich das Ganze mit anhört. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch gerne beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns hier auf der Erde nicht einfach allein gelassen hast und auch heute nicht alleine lässt. Danke dafür, dass du uns Rheinwein einschenkst, dass du uns sagst, wie es im Leben so geht. Dass uns eben auch manchmal schwierige Zeiten, Leiden bevorstehen. Dinge, die wir gar nicht gerne haben, unter denen wir leiden. Und dass du sie nicht immer gleich wegnimmst. Danke, dass du uns deutlich zeigst, wie die Weltgeschichte verläuft und auch, wie sie enden wird. Danke darauf, dass wir uns nicht irgendwelchen Illusionen anvertrauen müssen, dass alles immer besser und fortschrittlicher wird. Aber danke, dass wir auch nicht nur in Angst und Trübsal versinken müssen, sondern dass du bei all dem, was negativ und manchmal auch positiv passiert, dass du der Herr bist, dem wir uns anvertrauen können. Danke, dass du weiter siehst als wir und weiter als alle Politiker und Wirtschaftsführer. Danke dafür, dass wir wissen, du siehst das Ende. Und du bist am Ende da. Du bist auch am Ende unseres Lebens da. Wenn wir es noch erleben, dass du kommst oder wir dir entgegengerückt werden oder wenn wir vorher sterben werden, dann erwarten wir, dass wir bei dir sind und aufwachen, dass du uns damit hineinnimmst in dein Reich. Und so wollen wir beten und erwarten, Herr Jesus, komm bald. Nicht, weil wir lebensmüde sind, sondern weil wir wissen, das ist das Beste, was uns passieren kann und das ist das Beste, was der Welt passieren kann, in der wir leben. Gib du uns die Kraft, dass wir nicht verzweifeln, nicht mutlos werden. Auch wenn manche Nachrichten und Erfahrungen uns fertig machen und dazu drohen, uns mutlos zu machen. Gib du uns die richtigen Worte, so wie du es verheißen hast, wenn wir Rechenschaft ablegen müssen, unseren Kollegen, Nachbarn, Verwandten gegenüber, dass nicht nur wir reden, sondern du durch uns redest. Und hilf du uns, auch wenn es uns schwer fällt, dass wir immer wieder jeden Tag neu unser Haupt erheben können, weil wir wissen, dass Leiden und die negativen Nachrichten dieser Welt sind nicht das Letzte, sondern sie sind nur der Hinweis darauf, dass deine Zusagen stimmen und dass am Ende du da sein wirst und dass du dein Reich aufrichten wirst, dass du es gut machen wirst, dass dann all das Leiden, was sich Menschen selbst zufügen, ein Ende haben wird. Und darauf freuen wir uns. Danach sehnen wir uns. Wir möchten dich bitten, dass du uns immer wieder neu diese Freude und diese Perspektive gibst, die uns hilft, mit den negativen Nachrichten, die wir jeden Tag bekommen, richtig fertig werden zu können. Geh du mit uns diesen Sonntag und auch in die Herausforderungen der nächsten Woche, dass wir da in deinem Sinne reagieren und Zeugen für dich sind. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Michael Kott sprach zu Ihnen zum Thema Hoffnung in der Endzeit. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an dieser Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.